Radio 3. Das Gespräch.
Heute geht es um eine Familiengeschichte, um die Familiengeschichte nämlich der Grafikerin Patrizia Di Stefano. Und wie der Name ja schon verrät, sie hat italienische Wurzeln. Ihr Vater kam nämlich 1961 aus Sizilien.
Mein Vater ist aus einem Priesterseminar geflohen. Er sollte also unbedingt Priester werden. Das hatte die Familie so verfügt, weil er war ein schlaues Köpfchen und die Familie hatte nicht das Geld, ihm eine Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Also hat man beschlossen, der geht zu den Priestern. Nach Siracusa in ein Kloster, wo er dann also richtig ausgebildet wird. Da hat er dann die Sommerferien genutzt und hat er sich davon gemacht.
Patrizia Di Stefano hat diese Familiengeschichte aufgeschrieben in ihrem Roman Nostalgia Siciliana. Und die Begründung, warum sie diesen Roman geschrieben hat, die ist interessant. Ärger ist das nämlich gewesen. Ärger darüber, dass kein Mensch ihren Vater kennt. Und eigentlich müsste er jedem, der Tiefkühlpizza fertig backt, in den Sinn kommen. Das ist aber nicht so und deswegen brauchen wir unbedingt die Geschichte. Ich bin Katrin Heise und freue mich, dass wir die Geschichte hinter dieser Tiefkühlpizza heute hören. Hallo Patrizia Di Stefano.
Hallo Frau Heise, ich freue mich sehr hier zu sein. Danke für diese charmante Einleitung.
Ja, aber jetzt aber auch mit der Geschichte raus. Was hat Gianni Di Stefano mit Tiefkühlpizza zu tun?
Ja, mein Vater kam aus Sizilien, hat hier irgendwann nach anfänglichen Querelen mehrere Restaurants eröffnet und wollte, um den Ablauf zu erleichtern, in einer kleinen Backstube schon mal die Pizzateigfladen vorproduzieren und einfrieren.
Und also reine Arbeitserleichterung.
Genau, eine reine Arbeitserleichterung und daraus entwickelte sich ein Selbstläufer, der später dann dahin ging, dass er sogar die Pizzen nach Italien exportierte, was ungefähr so ist wie Eulen nach Athen tragen. Ja.
Also tatsächlich hat er quasi für Deutschland, in Amerika gab es glaube ich schon Tiefkühlpizza, ne?
Ja, die Tiefkühlpizza wurde also mehrfach erfunden, genau wie der Minirock und noch andere entscheidende. Ich glaube auch das Rad wurde mehrfach erfunden, also die Tiefkühlpizza wurde von den Celentano Brothers, meine ich, in den 50er Jahren natürlich in Amerika erfunden. Dann gab es noch verschiedene andere, die sich daran versucht haben. Der erfolgreichste hier in Europa war der Romano Freddi aus Mantua. Der hat zeitgleich mit meinem Vater 1968 die Tiefkühlpizza erfunden, weil die vorher hatten eine andere Produktionsweise, also er hatte sie erfunden. Und mein Vater zeitgleich in seiner kleinen Bäckerei. Und Romano Freddi war der Erste, der Dr. Oetker beliefert hat, 1970 mit der Pizza alla Romana. Aber nicht lange, dann hat sich mein Vater dazwischen gedrängelt und hat die bessere Version geliefert, nämlich eine vorgebackene. Das heißt, er hat die Pizza erfunden, so wie wir sie heute kennen.
Die war also nur noch so eine Viertelstunde.
Ja, die vorgebackenen Teigboden hat, weil die andere war noch in einer Aluminiumschale. Und dadurch wurde die so ein bisschen matschig, wenn man die aufgebacken hat. Und dieses Patent, das hat er sich leider nicht patentieren lassen, aber er hat es zumindest entwickelt und auch das Schockfrosten danach. Und so ist er dann zu Dr. Oetker gekommen.
Genau. Sie haben gerade gesagt, er hat es sich nicht patentieren lassen. Er hat tatsächlich an das heutige Pizza-Imperium Freiberger verkauft.
So ist es nämlich, ja. Mhm. Also er hat 1976, da hat er, glaube ich, schon 150.000 Pizzen im Monat produziert.
So?
Ja, er hatte ja von der kleinen Bäckerei, die er damals hatte, hat er dann sich vergrößert. Und zwar, wer das noch kennt, das alte Bolle-Gelände in Altmoabit. Da hatte er dann eine Pizzafabrik eröffnet, die Pizza-Versandbäckerei, ein unglaublich origineller Name.
Pizza-Versandbäckerei, ja. Sehr schön.
Und dort hat er dann seine Erfindung bauen lassen, also so eine Produktionsstraße, wo die Pizza vorgebacken wurde und dann auch gleich eben verpackt und schockgefrostet. Das waren die Anfänge. Und 1976 hat er dann die Fabrik an Ernst Freiberger verkauft. Das war für uns immer der große Buhmann, also der Unternehmer aus Bayern, der irgendwie für einen Apfel und ein Ei unsere Pizzafabrik gekauft hat und daraus seine Millionen geschöpft hat.
Keiner kannte ihren Vater, aber das holen Sie ja nach.
Ja.
Mit der aufgeschriebenen Familiengeschichte. Ältere Berliner kennen wahrscheinlich ihren Vater sogar noch, Gianni Di Stefano. Die erinnern sich nämlich ans Il Gattopardo. gehobene italienische Küche in Dahlem am Breitenbachplatz. Damit wird Ihr Vater verbunden.
Ja, das ist richtig. Er war einer der ersten also es gab natürlich schon Pizzerien. Es gab dann mit ihm zusammen später auch ein paar vereinzelte Gastronomen, die gesagt haben, wir wollen die gehobene Küche präsentieren. Wir wollen halt keine Pizzeria sein. Obwohl, er ist nicht drum, wie Sie ja sehen.
Nicht drum.
Es hat trotzdem nichts genützt. Die Pizza hat sein Leben geprägt, ja. Das Il Gatto Pardo ist tatsächlich immer noch nach so vielen Jahren bekannt wie ein bunter Hund, ja.
In welchen Stellenwert hatte Essen eigentlich in Ihrer Familie überhaupt?
Also, ich glaube, generationenübergreifend einen extrem großen Stellenwert. Gut, mein Vater hat zu Hause nicht gekocht, das war meine Mutter.
Aha, okay. Eine Deutsche.
Ja, eine Deutsche, genau. Die hat zwar auch italienischere Gerichte gekocht, aber auch die sehr bodenständigen deutschen Gerichte.
Also wunderbare sowas Mischung.
Sowas wie Königsberger Klopse. Und ich meine nach wie vor, dass es das Größte, was wir uns antun können, ist diese Mischung von Kultur, unter anderem von Rezepten und Esskultur.
Sie meinen Größte wirklich als Lob, oder?
Ja, ja, das ist einfach großartig, weil daraus entstehen ganz neue, wundervolle Sachen.
Also schon mal das Plädoyer für die Mischung.
Absolut.
Beidem immer das Beste nehmen. Welcher Geruch liegt Ihnen in der Nase, wenn Sie sich als Kind zurückerinnern?
Oh Gott, oh je. Also ich hatte schon immer so verschiedene Lieblingsgerichte. Also zum einen weiß ich noch ganz genau, wie das in der Pizzafabrik roch. Das roch nach kalter Tomatensoße, nach Käse und irgendwie noch was anderes, was ich nicht mehr war. Ich schätze mal Hefe oder sowas. Das war immer so ein ganz besonderer Geruch, der sich aber bis heute rieche ich den gerne. Und das andere ist tatsächlich eine sehr sizilianische Soße mit Tomate, Thymian, Knoblauch, schwarzen Oliven, ein bisschen Chili dran, was man zu Fisch oder zu Fleisch isst. Das ist meine Wohlfühlsoße. Wenn ich die habe, bin ich glücklich.
Waren Sie als Kind so ein Kind in der Küche? Also sind Sie in der Restaurantküche oder in der Bäckerei mit aufgewachsen?
Ja,
oder durften
also
Sie da nicht hin?
Doch, ich durfte da hin und ich war wirklich in der großartigen Situation, dass ich von allen gehätschelt wurde. Also man muss sich vorstellen, man ist als Kind ja da im Paradies. Also in der Pizzafabrik, okay, da hatte mir mein deutscher Großvater hatte mir aus den Rollblechen, wo die Pizzen drauf lang liefen, daraus hat er mir ein Skateboard gebastelt. Das hatte man damals noch nicht. Das war frisch im Trend. So war das also schon beim Mega. Und im Restaurant durfte ich halt überall hin. Ich war im Keller, wo die Würste von den Decken hingen und die großen Käseleiber in den Regalen lagen. Oder ich durfte in der Küche mir so viel Waffeln und Eis bestellen, wie ich nur wollte.
Ein Traum.
Also ich war Principessa. Da war ich.
Ja, die Prinzessin?
Ja, ich war wirklich die Prinzessin, ja. Okay, das wurde dann später anders, als mein Bruder kam, aber die erste Zeit.
Okay, also, ich habe, glaube ich, mal von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, Italiener sind durch die Küchentür in unsere Herzen gekommen. Das ist jetzt also tatsächlich ja auch ein ziemliches Klischee, aber es stimmt für Ihren Vater?
Es stimmt, absolut. Also ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema, was unsere Kulturen verbindet, weil, also man muss sich vorstellen, Ende der 50er Jahre war ja die italienische Küche noch nicht so präsent hier in Deutschland. Und zwar, also wenn es Nudeln gab, gab es eher Eiernudeln und nicht die Hartweizengrießnudeln. Und auch sonst, also die Italiener wurden so als schönes Urlaubsland, aber dass die jetzt alle herkommen und ihr Essen mitbringen, das war so eher skeptisch gesehen. Man kennt auch natürlich diese Bilder von den Damen, die Spaghetti essen und die mit der Schere abschneiden, weil sie sie nicht aufwickeln können. Ich glaube einfach, dass die italienische Küche unsere deutsche Küche wirklich maßgeblich beeinflusst hat und dass wir da über die Küche auch die italienische Kultur sehr gut kennengelernt haben.
Also italienische
haben.
Küche und italienische Kultur gleichzusetzen oder in enger Verbindung ist kein Klischee, sondern das ist
Nein, so. Ich würde sagen, das ist so. Also auch die gesamte Lebensart, die italienische Lebensart, das wird durch die italienische Küche ausgedrückt. Und wir haben uns natürlich alle wahnsinnig gefreut, dass jetzt die italienische Küche tatsächlich auch Weltkulturerbe ist. Mhm. Es ist wirklich unfassbar, aber zu Recht, würde ich sagen.
Wie italienisch sind Sie eigentlich aufgewachsen? Ihr Vater kam 61, Sie sind 66 geboren. Also wie italienisch ging es in Ihrer Familie? Zu, denn Ihre Mutter ist Deutsche?
Ja, also dadurch, dass wir natürlich das Restaurant hatten und sehr viele italienische Kellner und so, war Italien immer ein großer Punkt. Und mein Vater war auch sehr, sehr italienisch/sizilianisch. Aber bei uns zu Hause wurde ausschließlich Deutsch gesprochen. Und das ist ein Punkt, der heute, glaube ich, wirklich anders gehandhabt wird.
Von Ihrem Vater auch, ja? Der hat Deutsch gesprochen.
Mein Vater hat immer nur Deutsch. Er konnte nicht so gut Deutsch, aber er hat es durchgezogen, dass er nur Deutsch gesprochen hat. Meine Mutter hatte sofort angefangen, Italienisch zu lernen. Die war ja sowieso Fremdsprachensekretärin und sehr gut aufgestellt mit Sprachen. Die sprach also Italienisch, aber bei uns zu Hause wurde absolut nur Deutsch gesprochen. Und zwar war mein Vater der Meinung, der wollte eigentlich deutscher sein als die Deutschen. Der wollte integriert sein, der wollte hier eine neue Existenz aufbauen. Und der hat gesagt, dafür müssen meine Kinder Deutsch sprechen und ich will auch Deutsch sprechen. Was zu sehr witzigen Situationen führte, weil er konnte natürlich nicht so gut. Und ich sage immer gerne, wenn er eine Freundin meiner Mutter gefragt hat, ob sie noch Hunger hat, sagte er, Barbara, bist du noch appetitlich? Oder er sagte, gute Nacht. Und so wie halt Italiener, so mit ihrem Akzent, so sehr, sehr liebenswert. Und der blieb auch tatsächlich bis zu seinem Tod, der Akzent, ja.
Aber dann haben Sie kein Italienisch gelernt, oder?
Das war furchtbar. Also ich habe wirklich mit meinem italienischen Namen, mit meinem italienischen Umfeld, ich habe kein Italienisch gelernt, außer natürlich so ein paar Brocken, die man aufschnappt, wenn man im Sommerurlaub, wir waren jeden Sommer auf Sizilien, da lernt man natürlich schon dann das ein oder andere, aber es ist weit entfernt von Muttersprache, ja, wirklich.
Das mussten Sie ja später dann nachholen. Mhm. Wie italienisch haben Sie sich denn dann gefühlt?
Es ist immer, man sitzt immer zwischen den Stühlen. In Deutschland fühlt man sich wahnsinnig italienisch, weil man einfach eine ganz andere Einstellung zum Leben hat, dieses Lebensgefühl. Auch wenn man dann aber in Italien ist, also während meines Studiums in Mailand, habe ich mich so deutsch gefühlt, wie man sich Deutscher nicht fühlen kann. Das heißt, man ist immer, also egal, wo man sich befindet, man gehört nie richtig dazu.
Haben Sie das als Kind schon so empfunden? Also richtig, also als Kind, wie hat Ihre Umgebung Sie, waren Sie die Italienerin?
Ja, ich habe mir allerdings gerade so in Kindergarten und Grundschulzeiten und so, da hat man sich immer bemüht, möglichst dazuzugehören. Also man wollte nicht als Ithakerin, Spaghettifresserin das waren so die üblichen Begriffe. Nun waren das ja trotzdem auch sehr liberale Zeiten. Und klar, die Kinder haben sich darüber lustig gemacht, aber man wäre jetzt irgendwie nicht groß schief von der Seite angeguckt worden. Aber es war trotzdem ein Thema und ich habe mich trotzdem bemüht, möglichst deutsch zu sein. Und in der Tat, ich hatte bis zu meinem 11. Lebensjahr ausschließlich die italienische Staatsbürgerschaft. Und mein Vater hat es dann gut gemeint und hat kurz vor meinem 12. Lebensjahr und kurz vor seinem Tod die deutsche Staatsbürgerschaft für mich beantragt. Damals ging aber nur entweder oder und damit hatte ich die italienische verloren. Und ich habe jetzt im Erwachsenenalter, ich habe gekämpft, wirklich mit einem Messer zwischen den Zähnen und habe das Konsulat belagert, ich habe die genervt bis zum Erbrechen, bis sie mir irgendwann ein Einschreiben geschickt haben, Frau Di Stefano, es reicht, es ist nicht mehr möglich, Punkt, Sie können die italienische Staatsbürgerschaft nicht zurückbekommen.
Und warum war Ihnen das so wichtig?
Ehrlich gesagt war das eben genau aus dem Grund, weil ich mich immer zwischen den Stühlen fühlte. Und ich wollte nicht nur von der Gesinnung Italienerin sein, sondern ich wollte es auch schriftlich haben. Es war mir irgendwie wichtig. Ich hätte keinen Nachteil davon gehabt. Im Gegenteil, also mir haben jetzt endlich Italiener gesagt, oh, sei froh, dass du nicht die italienische Staatsbürgerschaft hast. Wir haben so viele Verpflichtungen.
Also, aber das ist eben eine Gefühlssache, ne?
Das ist eine Gefühlssache und ich kann es Ihnen nicht sagen. Also bis heute bedauere ich das sehr und ich habe es auch noch nicht ganz aufgegeben. Irgendwann stehe ich da nochmal auf der Matte.
Oh Gott, die ist jetzt als Warnung. Genau. Als Warnung ans Konsulat, vielleicht hören die uns ja nicht, dann sind die noch überrascht, wenn die nächste Attacke von ihnen kommt. Also Urlaub auf Sizilien war aber immer, also so deutsch ihr Vater sein wollte, der jährliche Italienurlaub, also Sizilienurlaub war. Genau. Wie hat die Verwandtschaft?
Ach, also das ist ja auf Sizilien alles kein Thema, ehrlich gesagt. Also man kommt da an, mein Vater tauchte sofort, der wurde sofort ein anderer Mensch, wenn der die Insel betrat.
Ja?
Und
das merkten
dann
Sie?
Natürlich, ja, absolut. Aha. Absolut, da fiel irgendwie alles von ihm ab und er hatte irgendwie, das war einfach die Heimat, das bedeutet wahnsinnig viel. Ja. Da war auf einmal Fröhlichkeit und. Aber nach 2, 3 Wochen sagte er dann auch so, jetzt ist genug. Jetzt freue ich mich aber auch wieder aufs ruhige Deutschland.
Wie ist Ihre Mutter da aufgenommen worden?
Meine Mutter ist extrem herzlich aufgenommen worden. Also das war wirklich, das muss man sagen, mein Vater war ja eine Zeit lang untergetaucht. Der ist sozusagen aus dem Priesterstudium.
Das wollen wir gleich noch genauer hören.
Genau. Okay.
Interessante.
Ja,
und mit ihrer Mutter quasi wieder aufgetaucht.
Ne? Genau, er ist dann also nach einer Weile mit meiner Mutter im Schlepptau wieder aufgetaucht und hat dadurch natürlich meine Nonna, meine italienische Großmutter, besänftigt. Mhm. Und die haben sie mit offenen Armen empfangen, genau wie auch meine deutschen Großeltern meinen Vater mit offenen Armen empfangen haben. Auch das ist nicht selbstverständlich gewesen in der Zeit. Also das war ja so ungefähr so 62, 63 muss das gewesen, Ende 62, Anfang 63. Da war natürlich ein Gastarbeiter, der kellnerte, ohne erkennbare Familie im Hintergrund, also der hat da zur Untermiete irgendwo gewohnt. Ja, das ist natürlich, war jetzt irgendwie nicht so der geschickte Move. Da hätte man sich Besseres vorstellen. Aber dennoch haben meine Großeltern extrem liberal und extrem freundlich den aufgenommen in die Familie. Und ich vermute mal, ich habe da neulich mit jemandem drüber gesprochen, ich glaube, das liegt auch daran, dass die also auch damals Geflüchtete waren, eben aus Westpreußen und in Berlin auch mit nichts aufgeschlagen sind sozusagen. Das heißt, die kannten dieses Gefühl eines Neuanfangs in einer fremden Umgebung. Und ich glaube, das hat vieles bewirkt, auch bezüglich der Freiheit und der Offenheit.
Sie hatten jetzt gerade schon so erwähnt, Ihr Vater war aus Sizilien abgehauen und ist dann irgendwann wieder aufgetaucht. Und das stelle ich mir ja nun als eine wirkliche Bürde vor. Da muss man ja richtig was präsentieren, oder?
Das ist genau.
War das auch so?
Ja, natürlich ist das so. Also in Italien gibt es ja diesen Spruch, das heißt fare una bella figura, eine gute Figur machen, also etwas darstellen nach außen. Mein Vater ist aus einem Priesterseminar geflohen. Er sollte also unbedingt Priester werden, das hatte die Familie so verfügt, weil er war ein schlaues Köpfchen, er war sehr intelligent, sehr belesen und die Familie hatte nicht das Geld, ihm da eine entsprechende Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Also hat man beschlossen, der geht zu den Priestern. Nach Siracusa in ein Kloster, wo er dann also richtig ausgebildet wird. Und er wollte das von Anfang an nicht, hat aber gesagt, na gut, also es ist eigentlich undankbar von mir, ich mache das jetzt. Und dann hat er, glaube ich, 4 Jahre durchgehalten, hat also da sein Abitur gemacht und die ersten Jahre dieses Seminars hinter sich gebracht und wäre dann sozusagen im nächsten Jahr, glaube ich, als Priester vereidigt worden. Und da hat er dann die Sommerferien genutzt und hat mit der Pacht, die ihm mein Nonno, mein Großvater, in die Hand gegeben hat, der bei dem Conte abgeben sollte, mit der hat er sich davon gemacht in einer Nacht- und Nebelaktion.
Umso mehr musste er natürlich.
So ist es nämlich. Das heißt, er war dann doch irgendwie. Er kam dann in Deutschland an, wo alle so Großes ihm erzählt hatten und stellte fest, oh Mann, das ist gar nicht so einfach hier. Und war ja dann die ersten Jahre auch tatsächlich sehr klein dabei und hat sehr in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt und hat auch bei der Eisenbahn gekellnert und so. Also es war ein sehr unstetes und anstrengendes Leben.
Also er hatte gar nichts zu repräsentieren.
Er hatte nichts vorzuweisen. Und dann irgendwann, also eigentlich ziemlich mit dem Kennenlernen meiner Mutter, änderte sich das Ganze. Er hatte dann konnte sich eine Wohnung leisten. Er fing dann an, sein eigenes Restaurant vorzubereiten und so. Das heißt, er verdiente dann schon etwas mehr und konnte sich auch, sein erster Wagen war ein VW Käfer Cabrio. Und mit dem sind sie dann nach Sizilien gefahren zur Familie. Und da hat er dann sozusagen sich zu erkennen gegeben, gesagt, ich bin wieder da, bitte Entschuldigung. Und hier ist übrigens die Pacht zurück.
Die Pacht zurück, ja. Ja, natürlich. Ich möchte mehr über diese Familie auf Sizilien auch erfahren. Mhm. Wollte aber noch mal kurz sagen, VW Käfer. Später waren die Autos größer, ne, mit denen sie da nach Italien gefahren sind.
Definitiv. Es gab eigentlich jeden Sommer ein neues Auto. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Jaguar, so eine Jaguar-Limousine in Weinrot. Irgendein Teil, worauf mein Vater wahnsinnig stolz war. Es fing damit an, dass wir irgendwie auf dem Weg nach Sizilien erst mit der Keilriemen riss. und meine Mutter ihre Strümpfe opfern musste dafür.
Und die Typ ist so richtig Klischee.
Das war wirklich, das war so das Erste. Und dann ist er mit dieser Riesenkutsche durch die engen Gassen in Ragusa Ibla. Und ich hatte wirklich, seitdem habe ich echt, wenn ich mit Autos in engen Gassen unterwegs bin, habe ich echt Platzangst, weil ich erinnere noch genau, dass wir eine schmale Straße, da war rechts und links ein paar Millimeter von den Spiegeln nur Platz. Und dann kamen wir nach etlichen zurückgelegten Metern, kamen wir dann an eine Stelle, wo wir feststellten, da ist Sackgasse, da geht's die Treppen runter. Und dann mussten wir alle aussteigen und dann ist mein Vater mit dem Jaguar die steile, das ist wie so eine steile Kirchentreppe aus so Natursteinen gebaut.
Das hat niemand fotografiert.
Das hat leider niemand fotografiert. Oh, damals gab es noch keine Handys, aber es wäre schön gewesen, ein schönes Motiv. Ja.
Wahnsinn. Aber die Autos, auch, das war wieder dieses Bella Figura, oder?
Genau, das gehörte dazu. Das ist auch nichts Schlechtes. Eigentlich hört sich ja für unsere Ohren immer so ein bisschen oberflächlich an. Aber in Italien ist das wirklich eine, das ist quasi die Aufgabe, die man hat. Ja, man muss sich selbst im besten Licht darstellen.
Patrizia Di Stefano hat hier bunte Bilder für uns gemalt, also von dieser Zeit ihrer Kindheit. Bevor wir jetzt so ein bisschen in, ja, vielleicht auch die Kindheit ihres Vaters, also Sizilien auch ein bisschen besser kennenlernen, das Sizilien damals jedenfalls. Sie haben Wunschmusik mitgebracht, wie alle unsere Gäste. Welcher Titel passt jetzt?
Es war eine unheimlich schwere Entscheidung, muss ich dazu sagen. Aber mein Wunschtitel für diesen ersten Teil wäre tatsächlich von Dalida, Gigi l'Amoroso. Es ist insofern passend, weil das Lied handelt von einem Süditaliener, der sein Heimatdorf verlässt, um in Amerika das große Glück zu machen. Dieser Süditaliener ist natürlich total beliebt in seinem Dorf und die Frauen weinen sich die Augen aus, dass er nicht mehr da ist. Und nach vielen Jahren kommt er wieder und ist also quasi als gebrochener Mann und nicht so toll, wie es eigentlich in Amerika hätte sein sollen und ist voller Reue und er wird zu Hause in seinem Dorf mit offenen Armen empfangen und alles ist wie vorher. Das ist der Hintergedanke. Na,
die Geschichte wollen wir uns doch jetzt mal musikalisch anhören.
Tutti quanti al treno, fazzoletti alla mano, la morte in cuore per questo grande addio. Tuttavia così fieri di vederlo partire, il nostro Gigi a conquistar New York. E quando arrivò, la gente gli gridò, arriva Gigi l'amoroso, il rubacuori, gli occhi neri da insolente, Gigi l'amoroso.
Sie hören das Gespräch mit Wunschmusik von Patrizia Di Stefano. Sie ist zu Gast hier bei Radio 3 vom RBB. Ihr Vater Gianni Di Stefano ist eigentlich einer der ersten gewesen, die eben als italienischer, aber nicht Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist. Es ist in diesem Frühjahr, jetzt 26, genau 70 Jahre her, dass die ersten italienischen Gastarbeiter in Anführungsstrichen nach Deutschland gekommen sind. Ein halbes Jahr vorher war Italien das erste Land, mit dem Deutschland ein Anwerbeabkommen geschlossen hatte. Gianni Di Stefano, der Vater meines Gastes, kam 1961, allerdings auf eigene Faust, wie wir ja schon gehört haben, nicht über die Stellen, die so durch das Abkommen geschaffen waren. Vielleicht doch noch mal Ihren Vater ein bisschen genauer vorstellen. Was für eine Familie kam der? Wir haben was von Pacht und Baron gehört.
Also mein Vater war eigentlich wirklich Sohn einer armen Bauernfamilie. Er war das zweitjüngste von insgesamt 5 Kindern. Er hat sich dadurch ausgezeichnet, schon in frühester Kindheit, dass er ein echt pfiffiges Kerlchen war. Das heißt, das Lernen fiel ihm leicht. Er hat schon damals irgendwelche Erfindungen gemacht, hat sich Sachen angelesen, hat sich also immer eine Zeitung besorgt von dem Großgrundbesitzer, von dem Adligen. Der hatte die Zeitung und da ist er dann einmal die Woche hin und hat die gelesenen Zeitungen nach Hause gebracht und hat sich da weitergebildet. Das heißt, er war schon sehr, sehr engagiert und ein sehr helles Köpfchen.
Sie haben das ja alles recherchiert mit der Verwandtschaft dann. Ja. Wie war der Zusammenhalt in der Familie damals? Also wie hat diese Familie, unter diesen Umständen ja auch. Es waren ja harte Zeiten.
Das waren harte Zeiten, aber ich glaube, über die Familie geht nach wie vor in Italien damals wie heute geht nichts. Also eine Familie hält immer zusammen. Blut ist immer dicker als Wasser. Da kann sonst was passieren. Also die Familie steht zusammen. Das hat ihm die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, dieses Abhauen und woanders neu anfangen ohne die Familie ist für einen Sizilianer wirklich ein ausgesprochen schwerer Schritt. Und,
ja, und sie dann ja noch betrogen zu haben, da hat er wahrscheinlich auch ewig Gewissensbisse gehabt.
Ja, so ist es. So ist es. Und er hat ja auch nicht geschrieben oder so. Und es gab ja damals, also mein anderer Onkel, der war bei der Polizia. Oder bei den Carabinieri, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Der hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um ihn ausfindig zu machen. Damals hatte man ja noch nicht so viele Möglichkeiten, aber selbst er hat es nicht geschafft. Und als er dann nach vielen Jahren sich dann wieder gemeldet hat, war natürlich das Hallo groß, aber es wurde verziehen, sage ich mal. Also ja, auch ja, das mit der Pacht.
Ja, auch das mit der Pacht. Ja, aber wenn man jetzt mal das andere sich anguckt, also das Ankommen, Sie haben ja gesagt, er kam mit großen Wünschen, Medizinstudium. Solche Sachen. Wie waren das Ankommen dann in Deutschland hier?
Ich persönlich war ja nicht dabei. Ich kenne nur die Erzählung.
Auch von ihm selber?
Auch von ihm selber. Ich war natürlich noch sehr klein, als er verstarb, aber so das, was er erzählt hat. Man muss sich das vorstellen, da kommt jemand aus dem Paradies eigentlich. Blauer Himmel, blaues Meer, Palmen. Okay, nicht viel Geld, aber irgendwie doch viel Lebensqualität, Familie, Zusammenhalt. Und dann steht man da in Köln auf diesem eiskalten Bahnhof, der Wind weht, die Leute sind alle in grauen und dunklen Mänteln angezogen. Es werden irgendwie Befehle von hier nach da gerufen. Die Leute werden eingeteilt und eingefercht in irgendwelche Busse, um zu ihren Firmen zu kommen, die sie gebucht haben.
Ach so, natürlich.
Das heißt, die ganzen Gastarbeiter sind ja auch mit diesen Zügen gefahren. Ja. Und da war dann irgendwie Großbetrieb auf den Bahnhöfen, wo dann die Firmen, die diese Arbeiter angefordert haben. Also eine deutsche Firma sagte, ich benötige, was weiß ich, 20 Arbeiter. Stahlindustrie oder so. Und dann wurde das mit dem italienischen Arbeitsamt zusammen eingefädelt. Dann mussten die eine Gesundheitsuntersuchung über sich ergehen lassen und dann wurde ihnen das Zugticket bezahlt und dann wurden sie quasi in Waggons gekarrt entweder nach München oder nach Köln. Dort dann abgeholt und direkt in die Baracken gefahren. Damals gab es auch nicht so richtig viel Wohnraum für die Gastarbeiter. Das heißt, die haben sehr, sehr unkomfortabel gelebt mit Gemeinschaftsbädern, Gemeinschaftsküchen. Mehrere Leute in einem Zimmer.
Ihr Vater, hat der sich eigentlich richtig dagegen entschieden, gegen diesen Weg? Oder ist er einfach dran vorbeigeschlüpft sozusagen?
Nein, das kam für ihn überhaupt nicht in Frage, weil er sah sich ja auch nie er sah sich eigentlich immer als Studierter. Ne? Er wollte auf jeden Fall studieren, er wollte nicht irgendwo beim Autobau arbeiten oder einer Stahlschmiede oder so. Das war alles nicht, das war ja nicht sein Ziel. Das heißt, er wollte wirklich nach Deutschland kommen, um sich erstmal zu lösen von der Familie und dem Priesterstudium. Und dann auch, um hier natürlich seine Bildung aufzufrischen und das große Geld zu machen.
Gut, also der hat einen anderen Weg gewählt und der war aber nicht weniger steinig. Sie haben eben, glaube ich, gesagt, hat von Anfang an in der Gastronomie gearbeitet, weil das eben einfach ging wahrscheinlich.
Ja, in der Gastronomie haben sie immer Leute gesucht. Mhm. Natürlich, mein Vater sprach so ein paar Brocken Englisch, also jetzt nicht Deutsch, glaube ich, gar nicht, als er ankam. Das musste er sich auch erst mühsam beibringen. Aber trotzdem, das war damals eine gute Zeit, also für Kellner. Der hat, glaube ich, auch auf Sylt gekellnert und überall so ein bisschen, bis er dann in Berlin hängen geblieben ist. Und da ging es dann langsam aufwärts, ja.
Da war er doch im Tempelhof, oder?
Er war am Flughafen Tempelhof und hat immer mit wehmütigen Augen die Maschinen gesehen, die nach Catania gestartet sind. Ja.
Und dann nehme ich mal an, das Thema, was ich jetzt nicht an erster Stelle gehabt hätte, aber wahrscheinlich doch sehr wichtig war, das Essen und das Wetter.
Absolut, absolut. Also ich habe das immer verglichen mit einem Baum, den man verpflanzt. Also es ist wirklich, man mag es glauben oder nicht, es gibt ganz viele Italiener, also wahrscheinlich nicht nur Italiener, sondern alle, die hier aus anderen, gerade auch südlichen Ländern hergezogen sind, die haben Stoffwechselprobleme. Und zwar ist das einfach eine andere Art der Ernährung. Ich meine damals in den 60ern noch mehr als heute. Also in den 60ern diese Riesenteller mit Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, Soße und dann noch ein Nachtisch und ganz viel Alkohol dazu und so. Das war natürlich eine ganz andere Ernährung, als man das aus Italien kannte, wo man irgendwie sehr viel Leichtes, also Fleisch nur in Ausnahmesituationen, viel Gemüse, Pasta auch, aber nicht so viel, wie wir hier essen, nicht als Hauptmahlzeit, sondern halt immer nur so eine kleine Handvoll als Sättigungsbeilage quasi. Das heißt, das ist schon ein Thema und das Klima auch. Das heißt, die Leute, die hierher kommen, die haben halt nicht nur mit der fremden Mentalität zu kämpfen,
sondern echt mit Umstellungsproblemen.
Sondern auch wirklich mit körperlichen Umstellungen.
In dem Roman, den Sie geschrieben haben, hat man ja auch das Flair von West-Berlin. So. Man ist dann also irgendwie doch auch mit ihren Eltern tanzen, wo sie sich dann, glaube ich, kennen. Beim Tanzen, glaube ich.
Im Big Apple.
Wo sonst? Wo hätten sie sonst kennenlernen sollen? Ja. Im Big Apple kennengelernt. Und Schwiegereltern akzeptierten den italienischen Schwiegersohn oder den italienischen Freund ihrer Tochter. Wann ist ihrem Vater eigentlich klar geworden, ich mache mich selbstständig? Also bis dahin hat er ja immer irgendwo gekellnert. Wann wollte der?
Naja, das war eigentlich kurz nachdem er meine Mutter kennengelernt hat. Ne? Das wuchs dann so in ihm. Er hat sich dann überlegt, ergreife ich die Chance? Das war nämlich genau das Il Gatto Pardo. Das Il Gatto Pardo wurde eröffnet. Ich meine Ende 65 oder Anfang 66, jedenfalls kurz vor meiner Geburt.
Deswegen sind sie ja quasi reingeboren.
Ja, und ich weiß nur, dass er sich ganz doll einen Sohn gewünscht hat und trotzdem, als dann die Nachricht kam aus dem Krankenhaus, dass seine Frau entbunden hat, hat er das ganze Restaurant eingeladen. Alle, die gerade drin waren, sagten, ihr seid alle eingeladen, ich habe eine Tochter.
Sehr schön. Also selbstständig gemacht, aber eben nicht mit irgendwas, sondern eben gehobene italienische Küche, haben wir ja schon gesagt. Da musste er ja eben nicht nur eigentlich ein Restaurant aufbauen, sondern auch den Berliner Geschmack bearbeiten, sage ich mal, oder?
Ja, das ist genau
der Punkt
gewesen.
Denn wollten die Leute das überhaupt essen?
Also mein deutscher Opa Martin, der ja auch aus der Gastronomie kam, der hatte früher eine Eckkneipe und da gab es so bodenständige Sachen. Der hat zu meinem Vater gesagt, mach alles, aber werd mir nicht Gastronom. So, und dann hat er ihm gesagt, wenn du schon Gastronom wirst, dann mach bitte was, was die Berliner auch mögen, weil du wirst sehen, das läuft hier sonst nicht. Kein Mensch kennt deine italienische Küche. Also hat mein Vater, ich habe die erste Speisekarte vom Gatto Pardo, habe ich zu Hause, da waren drauf Toast Hawaii, Froschenkel, Schnecken. Also da gab es irgendwie, gab nur vereinzelte italienische Gerichte.
Eine sehr wilde Mischung.
Böf Stroganoff.
Ich habe die auch gesehen. Jeder kann die eigentlich sehen. Die haben sie nämlich gepostet, wenn ich das richtig erinnere.
Richtig.
Ne? Auf Instagram ist die Originalkarte von El Gatto Pardo zu sehen.
Genau, auf Instagram kann man sie sich angucken. Es gibt auch eine Website und zwar www.nostalgiasiciliana.de. Da sind die ganzen alten Zeitungsberichte, die Speisekarten, aber auch eine Playlist, die man sich anhören kann. Und nicht zu vergessen, ein Kochbuch mit unseren ganz persönlichen Familienrezepten von meinem Vater, die kann man sich kostenlos downloaden, wenn man da Spaß dran hat und ein bisschen Sizilien zu Hause erleben will.
Es läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, aber noch müssen wir ja vorher hier das erstmal alles mit unserem geistigen Auge zubereiten. Und wenn ich sage zubereiten, ich meine, das eine war dann die Fans dafür zu finden, was er da gekocht hat, aber erstmal musste er ja überhaupt original italienisch kochen können. Dazu gab es doch gar nicht die Zutaten hier, oder?
Die Zutaten zu bekommen war eine Herausforderung, in der Tat. Also es gab dann so einige, die Import-Export gemacht haben quasi. Also es gab schon Möglichkeiten, auch am Anfang, ich sag mal so 66, da ging das ja gerade los. Da gab es also die ersten, die dann auch richtig im großen Stil die Waren importiert haben.
Also Dosentomaten zum Beispiel.
Dosentomaten, das italienische Mehl. Später kam dann das Problem dazu, dass dieser ganze Lebensmittelhandel teilweise in mafiotischen Händen lag und dadurch extrem teure Preise aufgerufen wurden, was auch einer der Gründe war, weswegen die Firma meines Vaters, gerade die Pizzafabrik, am Ende nicht so wirklich gut finanziell dastand.
Also das heißt, die italienischen Gastwirte wurden quasi genötigt, bestimmte Dinge zu kaufen.
Ja, das würde jetzt jeder italienische Gastwirt, den Sie fragen, definitiv leugnen. Deswegen will ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich hatte damals bei Mafia Nein Danke e.V. recherchiert und die meinten, ja, das ist in der Tat ein bekanntes Thema. Das heißt, es werden erst die Lebensmittel zu überteuerten Preisen von der Mafia kontrolliert verkauft und anschließend wird dem Gastronomen dann ein Kredit gewährt. So war es zumindest damals. Also ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber das war irgendwie ein altbekanntes Problem, ja.
Aber überhaupt das mit diesen Lebensmitteln, bleiben wir da nochmal jetzt mal jenseits der dieser Wege. Das können wir uns ja heute auch gar nicht, also auch Paprika und so weiter, war ja nicht unbedingt das Essen, was jeder Deutsche in den 60er Jahren gegessen hat.
Das war wirklich richtig schwierig.
Radicchio, glaube ich.
Genau, das war wirklich schwierig, das erstmal in die Köpfe reinzubekommen. Also mein Vater wollte unbedingt, dass die Deutschen Radicchio kennenlernen und hat für ein unfassbares Geld diesen roten Salat nun extra aus Italien importiert. Und mit dem Erfolg, dass die Gäste sich fürchterlich beschwert haben und diesen Salat haben zurückgehen lassen und gesagt haben, wir wollen Salat und kein Rotkohl. So, naja, also man stieß natürlich schon auf Ignoranz, aber
hat sich durchgekämpft?
Langsam hat es sich dann, also die deutschen Gerichte oder diese pseudo-deutschen Gerichte, die sagen nur Toast Hawaii, das wurde dann immer weniger auf der Karte und dann kamen die italienischen Klassiker, wie wir sie heute noch kennen. Aber ich finde ganz spannend, ich bin jetzt seit kurzem Mitglied bei der Accademia Italiana della Cucina. Das ist ein Verein, der sich zur Wahrung der Traditionen der italienischen Küche aufgemacht hat und gibt es überall auf der ganzen Welt, gibt es da Delegationen und die gehen also überall Testessen, ist nicht besonders gut für die Figur, aber macht trotzdem großen Spaß. Und diese Wahrung der Traditionen des italienischen Essens ist, so, finde ich, so eine zwiespältige Sache, weil auf der einen Seite bin ich ein großer Fan, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, von der Kombination von zwei Kulturen. Ich glaube, dass da gute neue Sachen entstehen und dass das alte Traditionelle nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist und dass man auch, dass neue Zeiten irgendwie auch neue Anforderungen bringen. Und ich glaube, dadurch, dass wir ja auch kulturell alle sehr weit zusammengerückt sind, sehr nah zusammengerückt sind, nicht sehr weit, können sich neue, ganz neue Perspektiven ergeben durch diese Kombination. Deswegen liebe ich die eigentlich, diese Culture-Clash-Küche, liebe ich eigentlich sehr.
Die Ihr Vater dann auf eine ganz andere Art und Weise da noch versucht hat,
ja,
irgendwie
damals gab's
zu
das,
überwinden.
Ja, damals gab es das noch nicht. Also da gab es noch keinen Culture Clash. Da gab es halt einfach nur, das ist Italienisch und das ist Deutsch und versucht doch mal was Italienisches. Das wird so und so zubereitet. Das kennt ihr nicht, schmeckt aber trotzdem gut.
Er hat da viel Arbeit leisten müssen und hat eben viel gearbeitet. Zu Hause war er wahrscheinlich ganz wenig. So haben Sie Ihren Vater als viel Arbeitenden, wenn er nicht im Urlaub war, erlebt. Bevor wir auf seinen viel zu frühen Tod zu sprechen kommen und Sie uns auch vielleicht mal erzählen, wie Sie diese ganzen Erinnerungen so zusammengetragen haben, würde ich noch mal eine Musik dazwischen schieben. Was wollen wir denn jetzt hören?
Ich würde jetzt gerne apropos Culture Clash beziehungsweise apropos 50er Jahre und deutsche und italienische Kultur. Ich würde gerne den Titel Komm ein bisschen mit nach Italien von Caterina Valente und Peter Alexander hören oder spielen lassen. Ich glaube, das passt gerade ganz gut.
Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit, weil sich das lohnt. Denn am Tag scheint dort die Sonne und am Abend scheint der Mond. Aber dann, zeigt ein richtiger Italiener, was er kann. Aber dann, fängt beim Sternenschein die Serenade an.
Ich bin gespannt, ob wir Hörerreaktionen bekommen hier auf die Serenade. Aber dann, nein, so heißt sie ja nicht, komm ein bisschen mit nach Italien. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Mein Gast, die Grafikerin und Autorin Patricia Di Stefano, schreibt an einer Stelle von den zwei Inseln, auf denen ihr Vater gelebt hat. Sizilien umgeben vom Mittelmeer und Westberlin umgeben von der DDR. Hat er eigentlich, Ihr Vater, hatte er erreicht mit diesen Restaurants, die er dann hatte, mit der Pizzabäckerei, die er hatte? Hat er erreicht, was er wollte? War er ein glücklicher Mensch? Wie haben Sie ihn als Kind oder als Jugendliche dann wahrgenommen?
Also abgesehen von dem Heimweh, was er ab und zu mal hatte nach Sizilien, war er, glaube ich, wirklich ein glücklicher und ausgefüllter Mensch. Er hatte halt eine sehr sizilianische Seite. Also Sizilien ist ja immer ganz Sizilien besteht aus zwei Komponenten. Es ist nie nur schön, es ist immer auch ein bisschen hässlich. Es ist nie nur fröhlich, immer auch ein bisschen traurig. Und so hatte auch mein Vater diese zwei Seiten. Und ich weiß, ich habe nach seinem Tod eigentlich jetzt bei der Recherche des Buches erst Aufzeichnungen von ihm gefunden, Gedichte. Ich wusste nicht, dass der Gedichte geschrieben hat. Also seitenweise wunderschöne italienische Gedichte. Das heißt für mich, dass da schon noch eine unentdeckte, sehnsuchtsvolle Seite in ihm war, die er halt irgendwie auch nicht so nach außen tragen wollte. Aber ich glaube, dass er trotzdem ein sehr glücklicher, familienorientierter Mensch war, ja.
Aber leider eben auch krank. Er hatte nämlich Diabetes, was natürlich für einen Gastronom in der damaligen Zeit sehr schwierig war.
Richtig. Also damals musste ja man die Broteinheiten ausrechnen und Alkohol ist ja in keinem Fall gut. Und wenn man dann dauernd mit den Gästen isst oder abschmecken muss oder kocht und mit den Gästen anstößt, dann hat er auch noch geraucht. Also es war.
Also die Disziplin, die er gebraucht hätte, hatte.
Die hatte er definitiv nicht. Das war auch ausgesprochen schwierig in dem Umfeld, ja.
Und dann eben noch so viel gearbeitet. Ihr Vater ist gestorben, da waren Sie gerade 12.
Ja.
Waren Sie irgendwie darauf vorbereitet? War die Familie da irgendwie
darauf vorbereitet? Ehrlich gesagt, waren wir überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich weiß, als mein Vater 1976 die Krankheit bekam, also als sie diagnostiziert wurde, dann hatte er die Pizzafabrik verkauft, weil das sowieso alles nicht zu schaffen war. Und ich habe diese Krankheit gehört, zuckerkrank, das hörte sich für mich nach was ganz Positivem an irgendwie, das hörte sich so niedlich an. Natürlich habe ich die Gefahr nicht gekannt, ich habe nur gemerkt, dass danach alle leckeren Sachen aus unseren Küchenschränken verschwunden sind. Also meine Mutter hat sehr darauf geachtet, dass die Ernährung zumindest zu Hause diabetikerfreundlich ist, aber natürlich im Restaurant ging das nicht, da musste gegessen und abgeschmeckt und getrunken werden und so war es dann halt, das hat ihnen das Leben gekostet, ja.
Hat Ihre Mutter die Restaurants weitergeführt?
Ja, sie hat sie, also das Palladino in der Fischerhüttenstraße, das wurde dann ziemlich schnell verpachtet und das Gatto Pardo wurde dann später auch verpachtet. Und ich meine, das Palladino wurde dann verkauft.
Also eine schwierige Zeit, auch eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit.
Absolut. Also es war wirklich eine schwierige Zeit, weil sie auch sehr auf sich allein gestellt war und uns zwei Kinder noch dabei erziehen musste. Also es war, und sie war ja davor, war sie ja quasi nur Hausfrau. Also sie hatte Fremdsprachensekretärin gelernt, aber sie war bei meinem Vater nur Hausfrau. Sie musste irgendwie, sie war für die Kinder zuständig, dass alles schön war, ein bisschen repräsentieren und so. Sie hat sich um nichts einen Kopf machen müssen. Und
voll
sie ist
dann. Ja. Sie hat etwas gemacht, was ein wirklich schwerer Schritt, glaube ich, war, auch für Sie. Sie hat vollkommen den Kontakt zu Sizilien abgebrochen. Warum hat sie das gemacht? Sie sind dann nicht mehr hingefahren als Familie.
Ja, das war für uns damals nicht so richtig nachzuvollziehen. Mittlerweile verstehe ich es, glaube ich, ein bisschen. Meine Mutter hat den Schmerz, den der Tod meines Vaters verursacht hat, nie so wirklich weggesteckt. Und sie ist eigentlich kein emotionaler Mensch, sie ist eigentlich mehr so ein ganz rationaler Mensch. Aber das hat sie so, das muss sie so gefangen haben, dass sie eigentlich bis heute, in der Tat habe ich vor ein paar Tagen gesagt, lass uns doch mal wieder nach Sizilien, falls ihr, um Gottes
Willen. Sie ist bis heute nicht hingefallen.
Ich habe sie einmal geschafft, zur Familie zu buxieren, ein einziges Mal. Das war sehr emotional und ich glaube, das war das Problem. Sie möchte nicht emotional.
Das heißt aber auch, dass die Kinder, also dass ja ihre italienische Seite quasi abgeschnitten wurde.
Naja, ich habe das ja versucht wieder aufzuheben. Also ich habe in Italien studiert, anderthalb Jahre war ich in Italien und bin dann im Zuge dieser anderthalb Jahre, als ich mich dann
einigermaßen... Daher mussten Sie ja Italienisch lernen, ne?
Eben, deswegen musste ich, um Italienisch zu lernen, bin ich nach Italien gegangen und dann von dort, also von Mailand, dann in einer langen Zugfahrt nach Sizilien und stand dann da, wie in dem Buch, was ich beschrieben habe, wie Gianni auf einmal nach vielen Jahren vor seiner Familie stand ich dann auf einmal vor meiner sizilianischen Verwandtschaft und ich kann Ihnen das versichern, das waren viele Tränen auf allen Seiten und große Gefühlsausbrüche. Und es war schön, die Familie zurückzuhaben. Also wir haben seitdem stetig Kontakt. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass mein mittlerer Sohn Emilio nächsten Sommer auf Sizilien heiraten wird. Also das ist die sizilianischen Kontakte sind jetzt nicht mehr zu kappen, glaube ich.
Was ist Ihnen da zurückgegeben worden mit der Familie, mit der sizilianischen Familie dann?
Also es ist schon so, dass man, denke ich, immer, dass man sich auf die Familie immer verlassen kann. Also man kommt nach Sizilien und ist einfach zu Hause, egal wie lange man sich nicht gesehen hat und egal wie schlecht die Kommunikation auch ist. Es ist ja bis heute so, dass mein Italienisch nicht wirklich perfekt ist.
Und auf Sizilien spricht man ja auch noch vielleicht ein bisschen.
Das kommt noch dazu. Also der sizilianische Dialekt ist wirklich besonders. Ich vergleiche das immer, das ist wie Schweizerdeutsch. Das sind teilweise völlig andere Vokabeln, die sind griechisch oder arabisch oder es sind also ganz viele Einflüsse von allen, die jemals auf Sizilien gelebt haben. Die haben.
Da sind wir wieder bei den Einflüssen,
genau,
ne? Durch andere.
Genau, ein buntes Durcheinander, ja.
Also da haben Sie dann quasi diese italienische Familie, die sizilianische Familie wiederbekommen. Dass Sie darüber geschrieben haben, das hat noch ein paar Jahre gedauert. Sie sind Grafikerin geworden. Sie entwerfen immer schon Buchtitel.
Ja.
Also das heißt, zu Büchern hat es sich schon immer gezogen oder wie kam diese Wendung?
Also ich bin tatsächlich immer schon sehr buchaffin gewesen. Ich habe immer gerne gelesen, ich habe auch schon immer gerne geschrieben und ich habe meine Liebe zu Büchern zum Beruf gemacht, indem ich halt Covergestaltung machte. Dass ich ein Buch geschrieben habe, ist ganz anders zustande gekommen. Also mich hat das immer beschäftigt, das Thema. Mich hat es geärgert, dass keiner die Geschichte meines Vaters kennt, der nun wirklich die Tiefkühlpizza so erfunden hat, wie wir sie bis heute kennen und der auch diesen Grundstein gelegt hat. Und meine drei Söhne, die haben mir immer gesagt, Mama, erzähl doch nochmal die Geschichte vom Nonno. Wie hat der nochmal die Tiefkühlpizza erfunden? So, und das habe ich also zigmal und dann dachte ich, Mensch, du musst das irgendwann mal für die Familie aufschreiben, damit das mal schwarz auf weiß zu lesen ist. Und dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben, wollte eigentlich erstmal eine Chronik machen. Das wurde dann eine Anreihung von Anekdoten, dann wurde es eine Rahmenhandlung, dann wurde es irgendwie mehr und ich merkte, das ist alles viel zu emotional. Ich muss das richtig als Roman schreiben. Damit mir das aber nicht entgleitet und ich irgendwie da mal einen professionellen Blick drauf werfen lassen kann, habe ich die Frau Dr. Neumann vom Aufbau Verlag damals
die Sie ja vom
Verlagsleiterin
Titel vom gestalten
Aufbau.
Kannten?
Genau, ja. Die habe ich also kontaktiert und habe sie gebeten, mir privat eine Lektorin zu empfehlen, die ich dann natürlich aus eigener Tasche bezahle und die meinte, ach, schicken Sie doch mal das Exposé, ich will mal sehen, was Sie geschrieben haben. Und dann habe ich ihr das Exposé geschickt, dann sagte sie, sie will auch die ersten Seiten lesen. Die habe ich ihr auch geschrieben, dann meldete sie sich 2 Wochen nicht und ich fühlte mich ganz schlecht, weil ich dachte, oh Gott, wie peinlich, das muss so schlecht gewesen sein, dass sie nicht mal eine Lektorin für mich hat. Und dann rief sie irgendwann an und sagte, ich soll doch bitte in den Verlag kommen. Ja, und dann kam ich in diesen Verlag, da lag schon alles auf dem Tisch und dann sagte sie nur, Frau Di Stefano, es wird Sie vielleicht überraschen, aber Ihr Buch wird Spitzentitel im Aufbau Literatur Hardcover im Frühjahr 2024. Oder diese Frau Dr. Neumann, das muss
war
ein
für meine
sein.
Söhne.
Es muss ein Irrtum sein. Das Buch ist doch gar nicht fertig. Sagt sie, ach, machen Sie einfach so weiter, wird schon irgendwie.
Und dann ging ja das mit der Recherche auch richtig los. Ich meine, also ein Buch, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, schreibt man ja doch ein bisschen anders als ein Buch, was dann in die Öffentlichkeit kommt. Geholfen hat Ihnen dann auch wieder die Familie.
Absolut. Also ich hatte tatsächlich, ich habe schon vorher ziemlich viel gesammelt. Ich habe immer viel mit meinen Cousinen geschrieben. Die haben mir auch als mein Onkel Salvatore, der auch eine tragende Rolle in dem Buch hat.
Und auch für ihren Vater hatte.
Und für meinen Vater auf jeden Fall hatte. Der hat auch ein paar Seiten zusammengeschrieben, einfach historische Geschichten, an die er sich erinnern kann mit meinem Vater. Die waren auch von einigen Geschichten im Buch die Grundlage. Ich habe im Priesterseminar nachgestöbert. Ich habe auch das alte Westberlin habe ich mir vorgeknüpft mit einer wunderbaren RBB-Reihe.
Schicksalsjahre einer Stadt hieß diese Serie. Ist ja schön, dass wir da auch noch ein bisschen mithelfen konnten bei der Entstehung dieses Buches.
Ja, wo jedes Jahr wunderbar beschrieben ist, wo man noch mal reinschlüpfen konnte in die alten Zeiten. Also das hat großen Spaß gemacht und ich ich muss ganz ehrlich sagen, auch das Schreiben hat großen Spaß gemacht, weil ich einfach während des Schreibens wieder mit all den Leuten zusammen war, die mittlerweile verstorben sind. Also ob das mein Vater oder mein Onkel oder meine Tante, meine Großmutter, die waren alle so lebendig in meiner Erinnerung, dass als ich das letzte Wort geschrieben habe und zugeklappt habe, dachte ich so, nee, das gibt's echt nicht, jetzt hast du die zum zweiten Mal verloren. Ja, aber schön war's.
Ja, dann ist das, glaube ich, ein schönes Schlusswort für unser Gespräch hier, wo wir ganz tief eingetaucht sind in diese Geschichte. Und das jetzt abrunden werden mit Ihrem dritten Musikwunsch,
genau.
Bin ich jetzt mal gespannt.
Und das ist ein Stück, das heißt Senza Fine ohne Ende. Und ich fand, das war ein schönes Lied zum Ende.
Wunderbar, besser kann man es eigentlich machen. Frau Di Stefano, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen.
Der Roman Nostalgia Siciliana ist im Aufbau Verlag erschienen, wie wir uns ja jetzt nur denken können. Und ich bin Katrin Heise und viel Spaß beim Hören.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine.